Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte ein bisschen über das Thema Histamin sprechen. Sie sehen ja in den Medien, diese Nahrungsmittelunverträglichkeit kommt immer wieder in den Fokus und wir sehen so in den letzten paar Jahren, dass anscheinend die Zahl der Betroffenen zunimmt, ob das ein vermehrtes Awareness ist, ob da die Diagnostik dahinter steht oder andere Faktoren, möchte ich gerne mit Ihnen ein bisschen diskutieren. Histamin im Essen, ist das ein Thema, das wir schon länger kennen oder ist das eigentlich eine althergebrachte Sache? Wenn wir in der Fachliteratur nachschauen, dann sehen wir, dass wir eigentlich schon zu Zeiten der römischen Invasion und Übernahme Galliens die ersten Spuren von Histamin im Essen finden. Und wie Sie an dieser Szene da unschwer erkennen können, ist der Schuldige auch relativ früh bereits ausgemacht worden, nämlich im Fisch. Wenn wir jetzt ein paar Jahrzehnte nach vorne springen, dann können wir eigentlich sagen, dass dieses Fischthema und Histamin uns regelrecht begleitet hat. Aber die Analytik ist sehr, sehr schwierig. Es ist nämlich relativ kurzlebig. Es ist zwar ausgezeichnet wasserlöslich, nicht proteingebunden, aber durch die raschen Abbauwege eigentlich mit einer relativ kurzen Halbwertzeit vergesellschaftet, die aber so kurz auch wieder nicht ist, insbesondere wenn wir uns die Metabolite anschauen. Und die erste große Arbeit in einem bekannten Journal war in den 1950er Jahren, wo die Autoren beschrieben haben, dass es über fischmedierte Faktoren anscheinend zu systemischen Reaktionen kommen kann. Und diese Fischvergiftung daher nicht vom verdorbenen Material an sich, sondern eigentlich von den chemischen Substanzen kommt. Und die haben unter anderem in ihrer Literatursichtung auch Ergebnisse aus Indonesien, Frankreich und den Philippinen zusammentragen können. Also Sie müssen sich vorstellen, in den 1950er Jahren war das wirklich eine Pionierarbeit, ohne normale Postwege in der Nachkriegszeit zu solchen Journalen allein zu kommen. Nun, was ist tatsächlich so dran mit dem Histamin und dem verdorbenen Fisch? Biochemisch ist es eigentlich ganz einfach. Histidin ist eine Aminosäure, wir nennen sie eine semi-essentielle, weil wir eigentlich nur in unserer großen Wachstumsphase das noch additiv zuführen müssen, sonst haben wir reichlich Synthesemöglichkeit im Körper, um das zu bilden. Und dieses Histidin wird beim Proteinabbau einfach umgewandelt und das Zwischenprodukt mehr oder weniger ist das Histamin. Und dieses Histamin wird vornehmlich extrazellulär durch ein Enzym namens Diaminooxidase verstoffwechselt, währenddessen wir vornehmlich intrazellulär eine Methyltransferase haben. Und diese Metabolite, die daraus entstehen, werden wiederum weiter verstoffwechselt und schließlich im Harn ausgeschieden. Also ein sehr einfacher Weg des Abbaus. Nun, dieser Abbau ist aber pharmakodynamisch noch überlagert von dem Effekt, den das Histamin eigentlich vollbringt. Und in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass wir 4 Histaminrezeptoren exprimieren, konstitutiv in unserem Körper, H1 bis H4 benannt, und die sind verantwortlich für die pharmakodynamischen Effekte. An der glatten Gefäßmuskulatur kann sich das durchaus unterschiedlich auswirken. Wir sehen, dass wir an den großen Transportarterien, wie sie genannt werden, zu einer Vasokonstriktion durch Histaminausschüttung pharmakodynamisch beitragen, währenddessen wir an den kleineren Gefäßen, an den Arteriolen, Widerstandsgefäßen zu einer Vasodilatation den pharmakologischen Effekt erreichen. Gleichzeitig haben wir Permeabilitätsveränderungen, begleitet von Veränderungen im Herz-Kreislauf-System durch Effekte auf das Herz. Die Schlagkraft wird gesteigert, die Herzfrequenz wird erhöht. Im Magen haben wir eine vermehrte Ausschüttung von Magensäure, Motilitätssteigerung. Und im zentralen Nervensystem, nicht zu vergessen, führt Histamin auch zu Erbrechen. Auch darauf werde ich kurz noch zu sprechen kommen. Diese Effekte treten im gesamten System auf. Und wir können uns daher leicht vorstellen, wenn wir mit einer Welle von Histamin überschüttet werden, dass entweder von den Zellen freigesetzt wird, also aus unseren körpereigenen Speichern mobilisiert, oder das von außen vielleicht in unser System eindringen kann, dann werden wir im gesamten Kreislaufsystem unterschiedlich stark ausgeprägt Effekte haben. Auf die Haut, genauso wie auf die Lunge, ZNS, Blutgefäße und so weiter. Die Histaminintoleranz, was ist das eigentlich? Im Bereich Nahrungsmittel wird das zusammengefasst aus einer großen Gruppe von Erscheinungen, die entweder durch die vermehrte Zunahme von Histamin mit der Nahrung darauf zurückzuführen sind oder die vermehrte Ausschüttung von Histamin durch verschiedene Arzneimittel oder Lebensmittel vergesellschaftet sein können oder die auch dadurch bedingt sind, dass der physiologische Abbau von Histamin vermindert ist. All das hat den Nettoeffekt, dass unser Körper eine vermehrte Exposition mit Histamin zu bekämpfen hat und manche von uns sind anscheinend darauf etwas empfindlicher als andere. Dieses exogene Histamin, das wir zuführen, wird ebenso durch ein konstitutiv gebildetes Enzym am Darmepithel gleich neutralisiert, die Aminooxidase, die nicht nur im Körper selber, sondern auch an den Außenflächen vorkommt. Und wenn wir nun durch zum Beispiel chronische Darmentzündungen weniger DAO haben, dann können wir naturgemäß weniger kompensatorische Mechanismen aufbauen, genauso wenn wir dieses Enzym hemmen, medikamentös oder andere Prozesse sich dabei mischen. Dieses exogene Histamin, das wir problemlos tolerieren als Gesunde, sind so etwa 4 Milligramm über den Tag gemessen. Histaminempfindliche Personen werden etwa nur ein Fünftel dieser Menge, man schätzt so etwa 15 Milligramm symptomfrei tolerieren und dann, da der erste Kontaktpunkt der Darm ist, mit entsprechend Bauchsymptomen, also schnellerem Darmtransit, Blähungen, Schmerzen, Verdauungsstörungen etc. reagieren. Wenn mehr kommt, dann über die Aufnahme in den Körper natürlich systemische Nebenwirkungen. Ja, was ist dieses Histamin? Wie kann das in der Nahrung entstehen? Kommt das automatisch? Nun, Nahrungsmittel haben ja die Aminosäure Histidin gebunden und durch die Fermentierung, durch das Kochen, durch das lange Lagern kann Histamin aus dem gebundenen Histidin, also im Proteinabbau, entstehen. Sie werden daher in frischem Fisch praktisch kein freies Histamin finden. In einem Fisch, den Sie aber in der Kühlkette nicht gefroren, sondern nur gekühlt haben oder der vielleicht geräuchert ist, da wird entsprechend Histamin in sehr, sehr großen Mengen anfallen und da kann natürlich daher diese Menge, welcher Fisch enthält wie viel Histamin, nicht konklusiv gezogen werden. Wir sind daher leider, und das ist auch schon eine Säule der Diagnostik, auf die Ernährungstagebücher der Patienten angewiesen, wenn wir uns mit Histaminintoleranz beschäftigen. Heute finden wir alles im Internet und auch unsere Patienten orientieren sich daran und da finden sie unzählige Tabellen, die Histaminwerte ausweisen. Zahlenwerte sind nicht einmal zur Orientierung dran, versuchen Sie eher mit Symbolen plus, null oder plus, plus hier Auslangen zu finden. Bei den Zahlenwerten schreiben eher alle noch von Professor Jarisch ab. Also, diese Pluswerte, Sie sehen hier den Fisch ganz oben, der fangfrische Fisch, wie ich schon vorhin ausgeführt habe, praktisch kein Histamin, währenddessen der geräucherte Fisch sehr, sehr histaminreich bereits ist. Und wenn Sie nicht genau wissen, ob Sie Histamin vertragen oder nicht, dann können Sie ganz einfach zu Ihrem Lieblingsitaliener der Wahl gehen und dort eine Pizza essen. Nehmen Sie eine mit möglichst Salami, einem guten Käse darauf, ein Glas Rotwein noch dazu, lassen Sie sich ein paar Anchovies drauflegen. Wenn Sie das problemlos vertragen, sind Sie sicher nicht histaminüberempfindlich. Ich habe schon eingangs gesagt, dass unser Körper Histamin benötigt für Abwehrreaktionen. Histamin ist unser Mediator im Immunsystem. Alle Komplementreaktionen, die Akutallergien auslösen, schütten aus den Mastzellen Histamin aus. Und diese Mastzellen sind riesige Speicher in unserem Körper. Sie können das schon traumatisch mit verschiedenen Verletzungsmustern herbeiführen. Sie können über Medikamente, sie können bei verschiedenen Mastzellerkrankungen zum Überangebot von Histamin so stark sogar führen, dass sie dauerhaft Histaminblocker einnehmen müssen. Und das ist auch bei manchen dieser Mastzellerkrankungen für die Patienten lebensnotwendig. Diese Speicher setzen nämlich in ihren Vesikeln dieses Histamin einfach schonungslos frei. Und einer der bekanntesten Auslöser, der immer wieder mit Allergie in Kontakt gebracht wird, mit Allergie aber nichts zu tun hat, ist die sogenannte Kontrastmittelallergie. Das ist eigentlich eine Pseudoallergie. Das Kontrastmittel führt nur dazu, dass die Mastzellen systemisch gefördert werden durch die Stimulation, systemisch Histamin ausschütten und dieses vasoaktive Histamin zu einer Art allergischen Reaktion führt. Es sind aber keine Antikörper im Blut bei diesen Patienten nachweisbar. Es wirkt aber das Gleiche, was wir auch bei systemischen Typ-1-Allergien machen, nämlich Antihistaminika und Cortison geben, weil der Mechanismus der pharmakodynamischen Wirkung natürlich vergleichbar ist. Wir sind aber eigentlich überrascht worden in der Histamingeschichte, dass im Rahmen dieser Fischhistaminvergiftung das, was wir zuführen mit Histamin, nicht unbedingt das ist, was den Fisch tatsächlich für uns so unverträglich macht. Und zwar hat bereits zu Beginn der 90er Jahre durch orale Provokationsstudien mehrere Forschergruppen gezeigt, dass Histamin alleine noch nicht krank macht. Es scheint bei den Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die durch Histamin mitbedingt sind, nämlich zu einer Reihe von anderen biogenen Aminen kommen, die genau das Gleiche können. Sie sind pharmakologisch aktiv. Und das Histamin alleine daher zu bekämpfen, reicht nicht aus, um eine Fischunverträglichkeit auch tatsächlich beseitigen zu können. 1991 wurde im New England ein Artikel publiziert, der eine ganz nette Vorgeschichte hat. Und zwar war quasi im Redaktionsbüro in Bethesda eine Mahlzeit und auf diese sind viele krank geworden. Und drei dieser krank gewordenen haben tatsächlich nicht nur Harn spenden können, sondern auch gleichzeitig Plasmaproben abgeben. Und da wurde quasi diese Histaminvergiftung entschlüsselt, weil bei diesen Probanden, also Patienten als Probanden, der Anstieg der Histaminkonzentration nach einer Fischvergiftung bestimmt werden konnte. Ein Professor, der den Fisch irgendwie nicht ganz koscher fand, der hat irgendwie übel gerochen, hat sein Essen am Tisch stehen lassen und aus dieser Probe konnte man daher quasi die neutrale, ungegessene Probe und damit im Vergleich zur Exposition des Menschen den Schluss herstellen, wie viel Histamin von der Menge in der Nahrung tatsächlich auch aufgenommen wird. Und diese Verlaufskurven der Histaminbelastung haben uns ganz deutlich gezeigt, dass die Halbwertszeit vom Histamin eigentlich gar nicht so sekundenlang ist, sondern es nahezu 5 bis 12 Stunden dauert, bis im Blut dieses Histamin abgebaut ist. Und es ist nicht nur dieser Harnmetabolit, sondern auch das entsprechende Histamin nach in etwa 24 Stunden aus dem Körper ausgewaschen. Sie sehen daher, die Symptome klingen ab. Man braucht nicht über Tage lang mit Antihistaminika behandeln, sondern wenn es eine einmalige Exposition ist, reicht eine oder vielleicht eine zweite Dosis, um den Symptomen Herr zu werden. In dieser Arbeit wurde auch gezeigt, dass die Mastzellen bei dieser Reaktion keine Rolle spielen, weil die Mastzellmetabolite im Harn vollkommen unverändert waren. Also es ist eine exogene Ursache. Und um darauf zurückzukommen, was unser Darm kann, dieses Diaminoxidase-Molekül habe ich Ihnen schon kurz erwähnt. Wenn diese biogenen Amine, unter anderem eben dieses Histamin, aber wir haben auch eine Reihe von anderen, Putrescin, Kadaverin, das bei der Fermentierung anfällt und so weiter, Tyramin kennen Sie vielleicht noch aus dem Blutdruckbelastungstest, durch die Diaminoxidase nicht abgebaut werden, dann kann das Histamin über seine Rezeptoren wirken und die Symptome verursachen. Wenn dieser Abbau funktioniert, und da ist, wie gesagt, die Kapazität individuell unterschiedlich, dann werden diese Abbauprodukte auch im Darm bleiben und keine pharmakologische Wirkung verursachen. Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, spielt aber eine große Rolle, wie viel tatsächlich an die Aminooxidase von den Zellen freigegeben wird. An dieser Kurve sehen Sie das in einem Tiermodell, wo entweder eine Fettsäurelösung gegeben wurde, darunter war ein sehr rascher und anhaltender Anstieg der Ausschüttung von Diaminoxidase zu beobachten, währenddessen unter Zuckerlösung oder reiner Eiweißlösung in der Lymphe kein Anstieg zu beurteilen war. Es hängt also sehr davon ab, wie der Co-Konsum mit dem Histamin ausschaut. Und noch ein anderes Wort zur Physiologie der Diaminoxidase-Expression. Wir haben einen physiologischen Schutzmechanismus in der Schwangerschaft. Sie sehen das mit Verlauf der Schwangerschaftsmonate, es zu einem massiven Anstieg der Plasma-Diaminoxidase-Konzentration bei Schwangeren kommt und in diesen unkomplizierten Schwangerschaften trotz dieser großen Streuung anscheinend endogen ein Schutzmechanismus aufgebaut wird. Sie würden also daher annehmen, dass eine Histaminunverträglichkeit während der Schwangerschaft an Symptomen bei Exposition verliert. Diagnose und Behandlung, um das abzuschließen, gibt es Labortests? Die einfache Antwort ist, naja, so wirklich haben wir das nicht in der Hand. Wir können zwar im Blut die Thiaminoxidase bestimmen, wir werden aber eigentlich nur den Schluss ziehen können, wenn nichts vorhanden ist, dann wird wahrscheinlich sehr wenig vom Körper gebildet. Aus allem, was dazwischen ist, wissen wir den Status eigentlich nicht genau. Es gibt einen sehr, sehr großen Graubereich und wissenschaftlich validierte Tests, die mit den Symptomen entsprechend korrelieren, sind leider nicht vorhanden. Wir brauchen daher eine sehr gute Anamnese. Also die Befragung des Patienten steht in der Diagnostik im Vordergrund und die basiert auf einem Ernährungstagebuch. Die Patienten sollen entsprechend auch Provokationsmahlzeiten zuführen und dokumentieren und auch den zeitlichen Verlauf und die Wiederholbarkeit der Symptome entsprechend für uns aufschreiben. Ernährungsberatung wird der nächste Schritt sein, um diese Histaminquellen entsprechend zu identifizieren. Da sind mittlerweile, wie schon gesagt, im Internet sehr, sehr viele Quellen nachweisbar. Ich zeige Ihnen gleich noch zwei, drei. Man kann dieses Enzym Thiaminoxidase substituieren und damit histaminreiches Essen etwas besser verträglich machen. Dazu gibt es ein Präparat am Markt und bei sehr schweren Fällen ist eine Dauerbehandlung mit Histaminblockern, also H1-Antagonisten bzw. mastzellstabilisierenden Substanzen wie die Chromoglyzinsäure, durchaus angezeigt und lindert Patientenbeschwerden. Im Internet, Apps, das begleitet uns ja, alles Mögliche finden Sie da. Hier ein Beispiel der Erdbeere. Erdbeere machen ja oft so ein bisschen einen bamstigen Mund und viele Personen sind erdbeerenallergisch. Die meisten sind nicht erdbeerallergisch. Erdbeeren enthalten auch kein Histamin, sondern Erdbeeren setzen sehr, sehr gut histaminfrei. Auch die gute schwarze Schokolade ist ein sehr guter Histaminliberator. Und das können Sie eben in diesen Apps nachlesen. Und dann ist aufgetrennt, ob das vielleicht mit anderen Allergien oder Unverträglichkeitsreaktionen oder vielleicht Intoleranzen, Malabsorption und was da so alles ist, vergesellschaftet ist. Eine Freundin von mir, deren Familie fast nichts verträgt, hat vor Jahren eine Internetplattform zusammengestellt, wo sie Rezepte gesammelt hat, damit Patienten mit verschiedenen Unverträglichkeitsreaktionen nicht nur von Maischips leben müssen. Und unter dieser Homepage mitohnekochen.com, wie gesagt, eine österreichische Betreiberin, können Sie entsprechend histaminfreie Rezepte sich zusammenstückeln. Das Ganze funktioniert auch mit Laktose, mit Kombination von Unverträglichkeiten. Und die Familie gedeiht prächtig, wie ich so von den Fotos sehe. Ja, Enzymsubstitution. Daosin heißt dieses Präparat, Thiaminoxidase. Das wird aus Nierenzellen gewonnen, ein quasi biologisches Präparat. Aber wie gesagt, nur zur symptomatischen Behandlung soll eine Viertelstunde vor dem Essen mit reichlich Wasser eingenommen werden und baut das Histamin im Darm damit ein bisschen besser ab. Auch das kommt von einer österreichischen Firma entwickelt, mittlerweile von Stada übernommen. Was gibt es noch? Zwei Buchhinweise, das eine von Herrn Kollegen Jarisch, Histamin und Sehkrankheit, ein Thema, das lange Jahre noch nicht so im Schlaglicht ist, aber ich habe gerade gehört, in der Presse vom Sonntag war ein Artikel, wer da ein bisschen nachblättern möchte, jetzt am Abend noch nach Weingenuss, dann bitte Histaminintoleranz und Sehkrankheit. Und vor ein paar Jahren habe ich über Lebensmittelunverträglichkeit auch ein Buch geschrieben mit einer Autorin gemeinsam, Gesund essen, trotzdem krank, zum Nachlesen, ein kleines Kompendium. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus